Nun möchte ich uns den Predigttext lesen. Bruder Jens Döhling wird ja zu dem Thema sprechen. Es ist die Fortsetzung von gestern Nachmittag, was der Heilige Geist macht und was er nicht macht. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium, aus dem 16. Kapitel, die Verse 5 bis 15. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauerns geworden. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe, denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch, so ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht. Um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, um die Gerechtigkeit aber, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht sehet. Und um das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verklären, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von den Meinen nehmen und euch verkündigen. Bis dahin. Wir wollen beten und soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch an diesem Pfingsttag 2016 hier uns in aller Freiheit versammeln dürfen. Wir werden erinnert an das, was vor rund 2000 Jahren an Pfingsten geschah. Und jetzt kommt immer wieder die Frage auf, was hat es uns heute zu sagen? Auch dann die Frage, was ist der Heilige Geist, was tut der Heilige Geist und was tut er nicht? Danke, dass wir heute Morgen darüber hören dürfen aus deinem Wort. Gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht, dass er uns dein Wort weitergibt und dass wir hören können, wie Jünger hören. Segne uns unter deinem Wort. Amen.
Es ist thematisch schon ein bisschen eine Fortsetzung von gestern Nachmittag. Ich hoffe aber sehr, das wird nicht zum Nachteil derer, die heute dazugekommen sind. Und bitte die Geschwister, die gestern schon dabei waren, um Nachsicht, wenn sich gewisse Kerngedanken jetzt wiederholen. Da müssen wir die Geschwister, die hier zur Gemeinde gehören, heute einfach an der Stelle auch nochmal wieder abholen. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das ist ein bisschen eine steile Aussage, könnte man meinen. Ich kann mir auch die konsternierten Gesichter der Jünger einigermaßen vorstellen, als sie das zu hören kriegen. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Und die Frage, die Petrus wahrscheinlich auf der Zunge gelegen hat, Herr, bitteschön, was soll denn daran gut sein, dass du gehst? Jesus sagt, Entscheidendes liegt darin, dass er geht, nämlich das Entscheidende, dass sein Geist kommt. Hier wird der Tröster genannt, wir kommen da gleich noch zu. Um es auf den Punkt zu bringen, das Entscheidende, was geschieht, ist der heilsgeschichtliche Fortschritt vom Christus bei uns zum Christus bei uns und Christus in uns. Das Werk des Herrn ist noch nicht auf Golgatha an sein völliges Ende gekommen. Vielmehr geht es ja weiter mit uns. Er führt von Golgatha aus ja einen Weg, den Weg, an dessen Ende wir das Vaterhaus erreichen werden. Auf diesem Weg ist er Herr und auf diesem Weg beansprucht er auch Gestaltungshoheit im Rahmen seiner Herrschaft. Und diese Gestaltungshoheit beansprucht er zuallererst in unserem Leben, in unserer Person, in unserem Charakter, in unserem Sinn und in all dem, was von da nach außen geht. Ich hatte gestern Nachmittag das Thema Frucht des Heiligen Geistes kurz aufgegriffen. Das Gute, das Jesus hier meint, ist das, was der Apostel Paulus in 2. Korinther 5 formuliert. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Gute, das Jesus hier meint mit seinem Weggang, ist, dass wir von ihm die Wiedergeburt geschenkt bekommen. Und ich möchte das hier nochmal ganz ausdrücklich sagen. Wer sich Jesus Christus zuwendet, wer ihm sein Leben bringt, und zwar vollständig, seine Schuld ans Kreuz bringt, aber sein Leben im Glauben auf ihn wirft und seiner Herrschaft unterstellt, alles das gehört zu einer Bekehrung, der darf damit rechnen, diese Hinwendung zu Jesus Christus wird Jesus niemals unbeantwortet lassen. Er wird immer das tun, was uns zum Guten ist und was er sich vorgenommen hat als sein Werk in uns und in unserem Leben. Er wird uns die Wiedergeburt durch seinen Heiligen Geist schenken. Und so ist es für uns, für unser persönliches Christsein und unser Glaubensleben, das Gute. Deswegen nennt Jesus es hier auch das Gute, dass er geht und dass er diesen Tröster schickt. So wird der Christus bei uns zum Christus in uns. Auch dadurch wird ja verwirklicht, was Jesus am Schluss des Matthäusevangeliums sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In leiblicher Gestalt, in der er da war, wäre es ja schlicht und ergreifend auch nicht möglich gewesen, dass er mit Paulus nach Spanien auf Missionsreise geht und gleichzeitig mit Thomas nach Indien. Das hat er sich aber vorgesetzt. Das ist sein Plan, bei jedem zu sein, der ihm gehört, egal wo das ist und wenn es am Ende der Welt ist. Jesus Christus ist da. Deswegen sagt er seinen Jüngern, es ist gut, dass ich gehe, weil nur wenn ich gehe, dann kommt der zu euch, indem ich bei euch bin, alle Tage bis an das Ende der Welt. Dann kommt der zu euch, der euch in meine Hand schließt, dass ihr in mir seid und dass ihr aus meiner Kraft und Vollmacht zu einer neuen Kreatur werdet, dass ihr euch darüber freuen könnt, das Alte ist vergangen und dass ihr euch darüber freuen könnt, siehe, Neues ist geworden. Der Apostel Paulus redet dann viel davon, was das heißt, den alten Menschen ablegen, den neuen Menschen anziehen. Am stärksten ist für mich immer das, was Paulus in Galater 5 dazu zu sagen hat, was der Heilige Geist in mir wirkt. Das Alte ist vergangen. Die Werke des Fleisches, die ich selber schaffen kann. Hass, Hader, Streit, Neid, Zorn, Eifersucht, Unzucht, Mord und Totschlag, Missgunst, all diese Dinge gehören aus meinem Leben raus und gehören dahin geschmissen, wo es mehr am tiefsten ist. Wer soll das jetzt machen? Soll ich das selber machen? Damit würde ich meine Ohnmacht als Hilfsmittel etablieren und würde genau da landen, wo man mit Ohnmacht nun mal landet. Es muss der machen, der es kann, weil er die Vollmacht des auferstandenen Herrn Jesus Christus in mein Leben hineinträgt. Und weil er in dieser Vollmacht das Gute, das Jesus mir zu schenken hat, auf mein Leben anwendet. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Alles das kommt nicht aus mir. Alles das kommt nicht aus meinen eigenen Anstrengungen. Alles das kommt aus der Tatsache, dass Jesus Christus seinen Geist in mein Herz gegeben hat. Um das nochmal im Bild zu formulieren, es ist jetzt die Tage auch mehrfach angeklungen, dass der Heilige Geist im Leben der Christen nicht zu Gast ist. Was man im Leben der Christen finden sollte, sind nicht Schlafanzug und Zahnbürste des Heiligen Geistes. Was man finden sollte, ist, dass der Heilige Geist die Einrichtungsgegenstände, die ich selber in meinem Leben geschaffen habe, nach und nach aus dem Fenster schmeißt und durch seine Einrichtungsgegenstände ersetzt. Das nennt man Wohnen. Man soll sehen können, dass im Leben eines Christen der Vater und der Sohn Wohnung genommen haben. Das geschieht im Heiligen Geist. Deswegen ist es das Gute, im Blick darauf, dass der Tröster zu uns kommt. Ich muss auf diese Bezeichnung des Heiligen Geistes nochmal eingehen, weil es wirklich wichtig ist, den Geist zu verstehen, als den, der er ist. Das griechische Wort, das hier steht, hat eine gewisse Bedeutungsbreite. Im Griechischen steht da Parakletos. Das kommt von der Verbform Parakaleo und diese Verbform heißt herbeirufen. Die ganze Bedeutungsbreite, die es heißen kann, herbeirufen, schwingt da mit. Wenn ich vor der Frage stehe, was finde ich in meinem Leben, wofür ich jemanden brauche, jemanden Herbeigerufenen, einen Helfer, einen Tröster, einen Beistand, einen, der mir Dinge abnimmt, einen, der mir Dinge tragen hilft, einen, der mir Dinge erledigen hilft, alles das. Alles, was ich finde, wofür ich mir gerne jemanden herbeirufen würde, gehört in die Hand dieses Parakletos. Hier ist es der Tröster. Das ist eine zentrale Aufgabe des Heiligen Geistes, mir da, wo das Leben schwierig ist, wo das Leben durch dunkle Strecken geht, der Trost zu sein, den Jesus Christus seinen Jüngern, seinen Kindern verheißt. Wenn Psalm 23 den Herrn dafür lobt, dass es für seine Herde keinen Grund gibt, sich auch im Dunkeln zu fürchten, weil sein Stecken und Stab sie trösten, dann ist hier für uns Christen, für diejenigen, die im neuen Bund die Erfüllung dieser Verheißung erfahren dürfen, der Heilige Geist gemeint. Durch ihn wirkt Jesus in unserem Sinn, in unserem Herzen den Trost, den er verheißen hat, denen, bei denen es gerade dunkel geworden ist. Gerade vor allem da, wo kein anderer Trost und kein anderer Tröster mehr helfen können. Wo wir darauf angewiesen sind, dass es der lebendige Gott in höchsteigener Person macht, der unseren Trost übernimmt. Gerade da, wo uns alleine dieser Herr Jesus Christus bleibt, um ihn herbeizurufen in unserem Trostbedarf, da wird er kommen. Da wird er sich offenbaren als der Tröster, als der wirkliche Tröster, der alle Macht dazu hat, seinen Trost in unserem Leben zu schaffen. Und genau das tut er durch den Heiligen Geist. Wenn wir einen Beistand brauchen, der uns Dinge tragen hilft, die wir in unserem Leben einfach nicht loswerden, Lasten, die vielleicht im Verhältnis zu Menschen aufgeladen werden und die nicht einfach verschwinden, die sich nicht aus der Welt schaffen lassen. Wir jemanden brauchen, der mittragen hilft, einen Beistand, der sich mit drunter stellt unter das, was wir zu tragen haben, lautet die Verheißung. Jesus Christus selbst kommt und hilft tragen. Das tut er durch den Heiligen Geist. Das gilt auch da, wo wir jemanden brauchen, der uns hilft, unsere Sünde wegzutragen. Das ist ja Kerngeschäft Jesu Christi. Aber auch da, wo wir das persönlich in unserem Leben vielleicht noch einmal neu nötig haben, wo wir auch Seelsorge nötig haben, um die Sünde wirklich wegzuschaffen. Da wird Jesus Christus das höchstpersönlich in seine eigene Hand nehmen und sein Heiliger Geist ist der Beistand, durch den er das tut. Wenn Schuld uns vorkommt wie ein 50 Kilo Zementsack, den wir auf dem Rücken haben und den wir alleine nicht darunter kriegen, dann wird Jesus Christus der Beistand sein, der ihn uns von den Schultern hebt und ihn ins Meer schmeißt, wo es am tiefsten ist. Ich darf eine Bemerkung von Corrie ten Boom dazufügen, die hat gesagt, an der Stelle stellt er außerdem noch eine Boje auf, da steht drauf, Angeln verboten. Wie sollten wir das selber schaffen? Wir brauchen einen Beistand. Dieser Beistand ist Jesus Christus, unser Herr und Heiland, und er ist es durch seinen Geist. Auch da, wo wir in Situationen kommen, in denen uns Unrecht geschieht, in denen wir auch ohnmächtig werden angesichts des Unrechts, das uns geschieht. Bei uns in Deutschland sind das ja in der Regel Kinkerlitzchen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Es gibt Geschwister weltweit, bei denen es an dieser Stelle wirklich ans Eingemachte geht. In Nordkorea gibt es Konzentrationslager, in die Christen sofort eingesperrt werden, sobald die Polizei spitz kriegt, das sind Christen. Wenn man mitkriegt, was Geschwister auszuhalten haben, dann kommt das Unrecht, das ich bei mir manchmal sehe, das wird mickerig dagegen. Und diese Geschwister in Nordkorea, das ist ja, ich finde das völlig verrückt, ich würde um ganz andere Sachen beten. Ich würde beten, dass es aufhört. Die sagen, das brauchen wir nicht, dass das aufhört. Wir brauchen, dass Jesus Christus uns Durchhaltekraft schenkt. Und dass wir weiterhin in dem Erleben bleiben, er ist täglich bei uns, er trägt uns, er stärkt uns, er zieht uns nahe zu sich und er zieht uns nahe zueinander. Darum beten die, was ich völlig verrückt finde, das finden die wichtig, dann haben die geistlich wahrscheinlich mehr erkannt als ich. Dieser Anwalt, den die auch erleben in seiner Art, Beistand zu sein unter den Haftbedingungen eines Konzentrationslagers, die ich mir nicht vorstellen kann. Das ist Jesus Christus in höchst eigener Person und er ist es durch seinen Heiligen Geist. Alles das bedeutet Parakletos. Und damit jeder, der Jesus Christus gehört, weltweit den hat, ist es gut, dass der Herr die Jünger verlässt und den Parakletos schickt. Nun wird dieser Parakletos, dieser Heilige Geist, noch ganz bestimmte Dinge tun. Drei zentrale Punkte sind hier aufgeführt. Er wird der Welt die Augen auftun, so sagt es die 84er Luther. In der 12er war es, glaube ich, ein bisschen anders geschrieben. Davon, was Sünde ist, davon, was Gerechtigkeit ist und davon, was Gericht ist. Die, ich weiß nicht, ob ihr den Rainer Wende kennt von Neues Leben, der sprach immer mal von einer neuen Gemeindeübersetzung, die so gelebt wird. Und in dieser neuen Gemeindeübersetzung würde wahrscheinlich heute drinstehen, der wird die Welt überführen von Jubel, Trubel, Heiterkeit. Das tut er nicht. Er überführt die Welt von dem, was wirklich gehauen und gestochen ist, von dem, wo sie wirklich im Argen liegt, von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht. Was ist Sünde? An dieser Stelle grundsätzlich geht es hier wohl erstmal darum, wegzukommen von den Tatsünden, die Auswirkungen der Sünde sind. Die eigentliche Sünde besteht in der grundsätzlichen Tatsache, dass wir ein Leben getrennt von Gott führen. Und dass an diesem Zustand auch nichts zu ändern ist von unserer Seite aus. Und dass an den Folgen dieses Zustandes auch nichts zu ändern ist von unserer Seite aus. Wir tun Sünden, weil wir Sünder sind und wir werden dafür die Ernte einfahren. Der Sündelohn ist der Tod. Alles das fasst der lebendige Gott zusammen in seinem einmaligen Heilshandeln und schickt seinen Sohn, der den Weg daraus schafft. Er beendet die Gottestrennung. Er beendet auch damit naturgemäß die Folgen, die diese Gottestrennung hat. Er nimmt zum Beispiel unseren Tod auf sich, indem er unsere Sünde auf sich nimmt. Martin Luther hat den Begriff Sünde gewählt, aus dem Mittelhochdeutschen kommend. Wer von euch schon mal auf der Insel Fehmarn Urlaub gemacht hat, der ist da zu diesem Zweck über den Fehmarnsund gefahren. Der Fehmarnsund ist der Graben, der die Insel Fehmarn vom Festland trennt, und das ist dieselbe Wortwurzel. Es gilt, einen unüberwindlichen Graben doch zu überwinden. Es gibt einen einzigen, der das konnte und der das getan hat, das ist der Sohn Gottes. Und Sünde besteht nun, nachdem der Sund überwunden ist, nachdem das Kreuz die Brücke schlägt über diesen Graben zwischen uns und Gott, darin, sich dieser Brücke nicht anzuvertrauen. Diesem Jesus Christus und seinem Kreuz den Glauben zu verweigern und es zu verweigern, sein Leben dorthin zu bringen, zu diesem Jesus und an sein Kreuz. Nicht mehr, dass die Welt in der Gottestrennung lebt, ist das wirkliche Problem, denn dafür ist Christus gestorben. Sondern dass sie in der Gottestrennung leben will, das ist das wirkliche Problem. Denn es ist nicht mehr so, dass es keinen Weg aus der Gottestrennung heraus gibt, den gibt es, der heißt Jesus Christus. Die Sünde besteht darin, diesen Weg nicht zu beschreiten. Das ist es, wovon der Geist Gottes überführen wird. Und dazu macht er erstmal das Kreuz Christi hell, damit jeder es sehen kann. Damit jeder sich danach richten kann, seine Lebensschritte dorthin lenken kann. Es gehört mit zu dieser Überführung. Dann überführt er davon, dass wir unsere Lebensschritte auf dieses Kreuz hin lenken müssen. Denn dieses Kreuz ist der einzige Weg, der uns über den Sund zum Vater führt. Der einzige Weg, auf dem die Sünde überwunden ist und auf dem wir unsere Sünde loswerden können und unser Leben an der Hand Jesu Christi in der Gotteskindschaft auf dem Weg zum Vater hin führen können. Auch von dieser Einzigartigkeit und von der darin liegenden Notwendigkeit, wir müssen zu diesem Kreuz hin, muss der Heilige Geist überführen. Auch das muss er aufdecken. Es kann nämlich angesichts dessen, dass Jesus der einzige Weg ist, nicht dabei stehen bleiben, dass jeder sich so seinen Weg sucht und man dann weiterhin davon ausgeht, vielleicht findet man ihn ja auch irgendwie anders. Es gehört zu der Aufgabe des Heiligen Geistes, deutlich zu machen, diese Chancen bestehen nicht. Vielmehr besteht das Heil darin, dass Gott alles geschaffen hat und dass es jetzt darum geht, den Sohn des lebendigen Gottes im Glauben anzunehmen und sein Leben diesem Sohn des lebendigen Gottes in die Hand zu werfen. Von der Gerechtigkeit, das finde ich immer ein bisschen einen schwierigen Begriff. Gerechtigkeit ist in der Bibel immer ein Verhältnisbegriff. Das hat weniger jetzt mit dem zu tun, wie wir das oft verstehen. Alle kriegen das Gleiche. Wir können uns dem ein bisschen annähern über eine Formulierung, die wir im Deutschen noch haben. Dem kann ich nicht gerecht werden. Hier wird deutlich, dass Gerechtigkeit einen Maßstab braucht. Dass dieser Maßstab festlegt, was gerecht ist und was ungerecht ist. Jesus Christus sagt, die Gerechtigkeit besteht darin, dass er zum Vater geht. Das zielt womöglich als erstes Mal darauf ab, dass die jüdischen Oberen seiner Zeit ihn nicht anerkennen wollten, als den, der vor Gott wirklich gerecht ist, weil er selbst Gott ist. Nun sagt er ihnen, ich gehe den Weg, den keiner von euch gehen kann, nämlich den Weg zum Vater. Ich entspreche diesen Maßstäben, die der Vater anlegt. Wir kennen das Gesetz aus dem Alten Bund, das diese Maßstäbe aufrichtet und darin deutlich macht, keiner von uns entspricht diesen Maßstäben. Wir brauchen einen, der diesen Maßstäben entspricht und uns retten kann. So wird die Gerechtigkeit Jesu Christi zum Geschenk an uns. Zusammen mit seiner Gnade, mit der er uns vergibt, schenkt er uns seine Gerechtigkeit. Er stellt uns vor Gott hin, als dürften wir da stehen, als könnten wir vor diesem heiligen Gott wirklich gerade stehen. Und er tut das, weil er unsere Sünde zuvor genommen und ins Meer geschmissen hat, wo es am tiefsten ist. Und er tut das, weil der Vater nun, wenn er uns anguckt, zunächst auf seinen Sohn guckt und der Sohn dem Vater sagt, der gehört mir, den habe ich erkauft, für den ist mein Blut geflossen, dem habe ich meine Gerechtigkeit geschenkt. Diese geschenkte Gerechtigkeit gehört mit zu dem Verkündigungswerk, das der Heilige Geist hat, und zu seinem Überführungswerk gehört dann auch, uns unserer Selbstgerechtigkeit zu entledigen. Gerade ein jüdisches Problem, vor allem ein pharisäisches Problem, dass man versucht, vor Gott zu stehen und mit seinen Werken Gott vor der Nase rumzuwedeln und zu sagen, guck mal, wie gerecht ich bin. Paulus sagt, das habe ich auch getan. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Herr mir gezeigt hat, dass es alles Mist. Das Wort Mist steht übrigens wirklich da in Philipper 3. Alles dummes Zeug, alles Mumpitz, alles vor Gott nix. eigene Gerechtigkeit und die Maßstäbe, nach denen ich versuche, sie zu erlangen, bleiben nicht bestehen. In dem Licht, das der Geist Jesu Christi da hineinwirft, werden sie brennen. Und es wird allein übrig bleiben die Frage, woher kommt mir ein Stehen vor dem heiligen Gott? Und die Antwort, durch deinen Erlöser Jesus Christus kommt es dir. Das muss der Heilige Geist hell machen, denn auch diese Systeme von Selbstgerechtigkeit, in denen wir leben, gehören ja mit zu dem Sündensystem, das außerhalb Jesu Christi und außerhalb von Golgatha herrscht. Auch davon müssen wir weg. Der Geist muss uns... Moment. Fällt gleich um. So. Muss uns überführen, dass A, es die Gerechtigkeit vor Gott wirklich gibt, dass sie B, nicht aus uns kommt, dass wir sie C, aber geschenkt bekommen aus Gnade von dem, der sie innehat, nämlich unserem Heiland Jesus Christus. Überführen vom Gericht bedeutet dann deutlich machen, der Zustand, den ich vorhin geschildert habe, die Trennung von Gott, die von unserer Seite aus nicht überwunden werden kann, dieser Zustand hat seine Gültigkeit verloren. Niemand muss mehr daran festhalten. Niemand muss mehr unter der Knute dessen bleiben, der diesen Zustand beherrscht. Das Gericht, Doppelpunkt, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Es ist nicht mehr unabwendbar, dass ich den Maßstäben dieser Welt gehorche, weil der Inhaber dieser Maßstäbe und der, der diese Maßstäbe regiert, auf Golgatha gerichtet ist. Dem hat Jesus bezahlt, was er zu kriegen hatte für die Sünde der Menschen. Dem hat Jesus entrissen, wer vorher in seinen Ketten und in seinen Kerkern gelegen hat. Zu diesem Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, gehört nun auch eine Frage an uns Menschen, nämlich die, überleg dir, auf wessen Seite du weiterleben willst. Willst du auf die Seite dessen gehören, den Jesus Christus gerichtet hat? Willst du dem weiter folgen? Willst du dann auch die Folgen davon tragen, dass dieser Herr, Fürst dieser Welt gerichtet ist und mit ihm ins Gericht kommen, oder willst du das nicht mehr? Ich würde jetzt hier nicht einen absolut freien Willen behaupten, aber ich würde an dieser Stelle behaupten, was das Evangelium ganz deutlich macht. Jesus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, ist gekommen, den Gefangenen dieses Fürsten zu verkündigen, dass sie frei und ledig sein sollen. Mir ist das in der Adventsverkündigung auch immer mal wichtig, wenn man vom Psalm 24 ausgeht, mach hoch die Tür macht weit. Da wird das Bild geschildert einer befestigten Stadt, vor deren Toren der König der Ehren steht. Das ist die Situation. Dieser König der Ehren ist da. Und jetzt soll diese befestigte Stadt überlegen, in welcher Weise er da ist. Ist er für sie da? Dann wird sie ihm die Tore aufmachen, dass er einziehen kann, dass er die Herrschaft übernehmen kann. Sie kann sich auch dafür entscheiden, dass er gegen sie da ist. Daran, dass er der König der Ehren ist, wird das nichts ändern. Dann wird dieser König der Ehren eben die Mauern dieser Stadt sturmreif schießen, bis er sie überrennen kann. Das ist dann Gericht. Eingeladen wird dazu, mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre auch bei dir einziehe und auch in deinem Leben der König der Ehre sei. dann kannst du dir das alles sparen, dass er die Mauern deines Lebens sturmreif schießt. Zu diesem, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, gehört auch der Aspekt: vor Jesus Christus werden sich alle Knie beugen, aller, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das ist Philipper 2. Im Epheserbrief steht das in einer leichten Abänderung. Aller Knie, die im Himmel und auf Erden sind. Der Epheserbrief meint ein anbetendes Kniebeugen. Der Philipperbrief meint ein Kniebeugen, das die Königsherrschaft Jesu Christi anerkennen muss. Und ich weiß nicht, welcher Evangelist das war, der brachte das mal auf die prägnante Formel: überleg dir, ob du vor diesem König auf die Knie gehen willst oder ob du vor diesem König in die Knie gehen musst. Es besteht keinerlei Notwendigkeit, am Alten festzuhalten. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Das heißt, auch die Ketten, die er dir und mir angelegt hatte, die Sündenketten, sind in dieses Gericht gefallen. Hier gilt es, Evangelium zu singen. Jesus ist kommen. Nun springen die Banden. Stricke des Todes, sie reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, der machet Recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünden und Schanden. Jesus ist kommen. Nun springen die Banden. Und was mir immer so wichtig ist, die dritte Strophe. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Zum Offenbarungswerk des Heiligen Geistes gehört dann nun auch, es für jeden von uns unabdingbar zu machen: dieses Jesus ist kommen muss in deinem und in meinem Leben gelten. Es nützt gar nichts, dass er nach Bethlehem gekommen ist, wenn er in deinem und meinem Leben nicht gekommen ist. Das ist das Dringliche an dem Offenbarungshandeln des Heiligen Geistes, dass er uns überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Wir dürfen ihm darin auch vertrauen, so wie wir uns dem Herrn Jesus Christus anvertrauen dürfen und sollen. Er macht nichts Eigenes. Das wird hier nochmal ganz deutlich. Ich sagte gestern schon, die Auslegung von Johannes 3, der Geist weht, wo er will, wenn das dann bedeutet, der Geist macht, was er will, die ist falsch. Der Geist handelt nach dem, was er uns aus der Fülle Jesu Christi zu geben und in uns zu schaffen und uns zu verkündigen hat. Wer sich von diesem Heiligen Geist überführen lässt, wer sich von ihm, den Herrn Jesus Christus, in seiner überragenden Größe vor Augen malen und ins Leben stellen lässt, der darf sich darauf verlassen, was Jesus hier sagt: alles, was der Vater hat, der ganze Reichtum, den der Vater hat, ist mein. Und mein Geist wird in meinem Namen diesen ganzen Reichtum in eurem Leben wirksam machen. Ich habe gestern Abend schon ganz viel von gehört, was es mit diesem Reichtum auf sich hat. Das ist das Werk, dass der Heilige Geist im Auftrag des Herrn Jesus Christus auch ganz persönlich für uns hat. Ich sage nochmal den Vers aus 2. Korinther 5. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und Martin hat in Römer 8 darauf hingewiesen, unter dem Thema, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, dass da auch der Satz geschrieben steht: wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht Eigentum Jesu Christi. Wohl dem, der sich von diesem Geist die falschen Brillen von der Nase nehmen lässt sodass er auf Jesus Christus sehen kann, der für uns die Sünde beendet, der für uns die Gerechtigkeit schafft und der für uns alle Freiheit von Sündenketten und ihrem Herrn aufrichten kann. Dem gilt es, sich anzuvertrauen, dem gilt es, sein Leben in die Hand zu legen. Amen. Lass uns miteinander beten. Lieber Jesus Christus, wir befehlen uns dir und deiner Größe und Majestät aufs Neue an. Wir kommen vor dich mit Dank und Anbetung, dass du unser Erlöser bist, dass du unser Weg zum Vater bist. Du hast das Kreuz auf dieser Erde aufgerichtet und du rufst uns mit unserem Leben zu deinem Kreuz, wo wir deine Gnade finden werden und wo wir das Geschenk deiner Gerechtigkeit finden werden, sodass wir an deiner Hand als Kinder des Vaters unser Leben führen dürfen. Du sprichst in unser Leben hinein, dass wir frei sein dürfen, dass wir dein Eigentum sein dürfen und unter deiner Herrschaft stehen dürfen und mit dem Gericht nichts mehr zu tun haben müssen. Bitte mach uns das immer noch deutlicher, indem du uns auch mit deinem Zuspruch beschenkst, indem du unsere Herzen festmachst in deiner Gnade, indem du uns auf unserem Weg feste Tritte schenkst an deiner Hand. Und bitte öffne unsere Augen dafür, welchen Reichtum du in unser Leben legst, dass du von uns die Ehre bekommst für all das, wofür dir Ehre gebührt. Wir wollen dich bitten, dass du uns ein dankendes Herz schaffst und einen lobenden Sinn, der dich mehr und mehr wahrnimmt und mehr ehrt, und dass die Freude an dir, die uns daraus erwächst, Kraft unseres Lebens wird. Amen.